Die Bundesregierung will E-Autos wieder fördern. Ja, das ist doch eigentlich eine super Sache, oder? Vor allem fürs Klima. Und auch die Förderbedingungen klingen eigentlich erstmal richtig gut. Denn es sollen kleine Einkommen mehr Förderung bekommen und große Einkommen keine Förderung. Klingt ja erstmal gerecht, aber warum nennt dann die deutsche Umwelthilfe die Prämie dann sogar extrem unsozial? Wir gehen dem Ganzen auf den Grund und ich freue mich wirklich, dass er heute im Podcast mit dabei ist, denn wir sprechen mit dem Bundesgeschäftsführer der deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch. Jürgen, es ist mir eine Ehre. Hi.
Einen wunderschönen Tag wünsche ich.
Und natürlich ist mein Lieblings-Podcast-Kollege mit dabei. Er ist auch der Einzige, aber ich will auch keinen anderen neben mir haben. Felix, hi, du bist auch da.
So, moin, ich grüße euch.
Und die neue E-Auto-Förderung sorgt also für Diskussionen. Ihr habt es ja jetzt gerade schon mitbekommen. Auf der einen Seite ja echt gut, Elektromobilität ist natürlich effizient, sauberer, macht uns unabhängiger von Ölimporten. Also wollen wir das ja eigentlich unterstützen. Auf der anderen Seite ist es oft ungerecht, denn Kaufprämien kommen häufig genau denen zugute, die sich eigentlich sowieso ein neues Auto leisten können. Also wieso denen das noch hinterher schmeißen? Also und während viele Menschen, die sich gar kein Auto leisten können, ja irgendwie total leer ausgehen. Ja, also wir sprechen heute darüber, warum die deutsche Umwelthilfe die Prämie als unsozial kritisiert, welche Vorteile Elektromobilität trotzdem hat und das war doch mal richtig spannend, wie würde denn eine wirklich gerechte und wirksame Förderung aussehen? Das klären wir gleich. Erstmal bedanken wir uns bei unserem heutigen Sponsor.
Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Das hat einmal Barack Obama gesagt und er hat absolut recht. Wir reden ständig über die Energiewende, aber was wir wirklich brauchen, ist eine Stromwende. Eine, die bei uns zu Hause anfängt. Strom aus Kohle und Gas wird nicht nur immer teurer, es heizt auch zusätzlich die Krise an, die wir eigentlich stoppen müssen. Dabei war es noch nie so einfach, etwas zu verändern. Mit Naturstrom Smart bekommst du echten Ökostrom, 100% aus Sonne, Wind und Wasser hier aus Deutschland. Und das Besondere, der Preis passt sich stündlich an den Strommarkt an. Wenn gerade viel Solar- und Windstrom da ist, ist der Preis automatisch günstiger. Heißt für dich, genau dann laden, Wäsche waschen oder den Speicher voll machen oder die Wärmepumpe nutzen und dabei auch noch Geld sparen. Wenn du ein E-Auto hast, umso besser. Die Naturstrom Smart App lädt dein Auto genau dann, wenn es für dich am günstigsten ist. Du sagst nur, wann es voll sein soll und den Rest übernimmt die App. Der Wechsel dauert auch nur 5 Minuten. Und obendrauf gibt es auch noch 30 Euro Startguthaben. Alle Infos findest du auf naturstrom.de/alleswirdstrom oder auf dem Link klicken in der Videobeschreibung.
Ja, ich freue mich sehr, dass er hier ist, weil wir nämlich eine kleine Diskussion hatten intern. Also Robin war so, Mensch, so eine Förderung ist doch total cool. Alleine schon dieser psychologische Effekt, den die Menschen haben, wenn sie eine Förderung hören. In Deutschland ist das ja irgendwie Volkssport Nummer 1, Förderung abzugreifen. Und hat gesagt, ja, und das ist sogar nach Einkommen gestaffelt, also eigentlich schon irgendwo gerecht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, so ganz gerecht, weiß ich nicht. Da hat die deutsche Umwelthilfe eine bisschen andere Meinung. Und dann kam dein Artikel, ich glaube, einen Tag später irgendwo online, wo du oder wo ihr gesagt habt, nee, so richtig gut finden wir das nicht. Jürgen, was ist denn das große Problem bei diesen Förderungen? Was sagt ihr, warum das ungerecht ist?
Ich kann hier eigentlich es mir einfach machen und den Bundesumweltminister zitieren. Auf unsere Kritik hin hat er dann zugegeben, naja, es geht im Wesentlichen darum, der Industrie zu helfen mit den Fahrzeugen, die sie im Moment gerade verkauft. Und irgendwie werden ja auch Elektroautos gefördert. Aber nein, das hat er eben auch gesehen, für die wirklich einkommensschwachen Haushalte, die wirklich ein Problem auch mit der Umstellung haben, haben wir leider nichts im Angebot. Ursprünglich war ja vorgesehen, man möchte eben Leasingrückläufer oder eben Elektrogebrauchtfahrzeuge auch in die Förderung einbeziehen. Und das ist richtig intelligent, denn damit kann ich denjenigen Arbeiter, Angestellte, auch diejenigen, die eben halt über ein geringes Einkommen verfügen, eine Möglichkeit geben, in die Elektromobilität einzusteigen. Also auch ich bin über einen gebrauchten Renault Zoe in die Elektromobilität rübergerutscht und habe mir erst dann später Neuwagen auch mal gekauft. Und das hat man also schon mal vergeigt. Der nächste Punkt, und da haben wir uns wirklich die Augen gerieben, jedes Elektroauto wird gefördert. Gut, ich glaube nicht, dass viele Rolls-Royce Spectre tatsächlich deswegen mehr gekauft werden, aber wenn man es geschickt anstellt, kriege ich für jeden Rolls-Royce zukünftig meine 6.000 Euro Förderung, weil es ist ein Elektroauto. Oder ein bisschen günstiger die Mercedes G-Klasse, die gibt es ja für 160.000 im realen Fahrbetrieb, 40 Kilowattstunden und mehr pro 100 Kilometer mit voller Förderung. 6.000 Euro. Ich erzähle nachher auch, wie einkommensstarke Haushalte sich den Wagen fördern lassen können. Wenn man zum Beispiel nach Frankreich schaut oder in andere Länder oder auch früher in Deutschland, gab es doch gewisse Obergrenzen in der Anschaffung von dem Fahrzeug. Man hat gesagt, man möchte Kleinwagen oder man möchte Fahrzeuge, die besonders effizient sind oder nicht zu schwer sind. All das sind Kriterien in anderen Ländern. Nein, Deutschland verzichtet darauf, Effizienzkriterien zu bringen, was mich natürlich als Umwelt- und Klimaschützer ziemlich ärgert, denn auch der Stromverbrauch des Elektroautos spielt eine Rolle. Und wir können doch nicht bei Kühlschränken sagen, ineffizienter als die Energieklasse C darf man nicht einmal verkaufen, aber Elektroautos dürfen viermal so viel verbrauchen, wenn sie wollen, als Spaßmobile, wie das effizienteste Fahrzeug. Es gibt jetzt noch einen dritten Faktor, der dann wirklich bei uns dazu geführt hat, dass wir richtig verärgert waren. Und weswegen wir auch sagen, dagegen gehen wir jetzt an und notfalls auch juristisch. Nämlich, dass mit der Elektroautoförderung richtig geile Verbrenner auch bezahlt werden. Also Porsche Cayenne, 6-Zylinder, Benzinermotor und ein kleiner elektrischer Hilfsmotor nennt sich dann Plug-in. Und 4.500 Förderungen sind auch möglich. Also über die Hälfte der Plug-in-Fahrzeuge und hier gerade diejenigen, die besonders ineffizient sind, die noch im realen Fahrbetrieb mehr Sprit verbrauchen als selbst der jeweils effizienteste, reine, sparsame Benzin- oder sparsamste Benzin- oder Dieselmotor, selbst die werden mit Elektroautogeldern gefördert. Und da sagen wir, das geht nicht. Das verstößt gegen das Grundgesetz. Und dagegen werden wir eben ankämpfen.
Cool.
Ja, also als ich das als erstes gehört habe mit der Förderung, die groben Eckdaten, ich habe jetzt auch mich intensiver mit dem Thema beschäftigt, auch im Zuge der Vorbereitung hier auf den Podcast, da war ich erstmal so positiv, weil ich dachte so, hey, vom Grundansatz her, dass man sagt, Menschen mit hohem Einkommen brauchen nicht unbedingt die Förderung, Menschen mit geringerem Einkommen benötigen die Förderung ja eher. Das klingt ja eigentlich erstmal so ganz gut von den groben Eckdaten. Aber jetzt in der Auseinandersetzung auch mit eurem Artikel gemerkt, dass da ganz schön viele, naja, wir sagen, der Fehler liegt ja im Detail oder viele Schlupflöcher drin sind und Möglichkeiten, dann doch irgendwie da rauszukommen. Weil ich hätte jetzt erstmal gesagt, so, naja, die Gefahr, dass jemand, der unter 80.000 im Jahr verdient, der sich dann irgendeinen, sowas, was du erwähnt hast, irgendeinen fetten Rolls-Royce kauft oder so, ist ja eigentlich nicht gegeben. Ne? Also könnte man zumindest sagen, ja gut, die werden da nicht stattfinden. Aber es gibt dann Möglichkeiten, jetzt das Ganze irgendwie auszutricksen, dieses System. Und das ist, glaube ich, also das ist was, das mit den Hybriden finde ich auch ganz schrecklich. Das fand ich sowieso gleich. Das fand ich schon bei der letzten E-Auto-Förderung vor Jahren schon ganz grauenhaft. Und dass das jetzt wiederkommt, ist einfach nur voll daneben. Da bin ich 100% bei dir. Aber der Rest ist ja eigentlich erstmal gut. Aber das kann man irgendwie aushebeln oder was oder wie?
Na, das geht relativ einfach. Ein Auto, das ich nur privat zulassen kann, da spielt es ja letztendlich auch keine Rolle, auf wen das Auto zugelassen ist. Und der ein oder andere Haushalt, der eben oberhalb der 90.000 liegt, hat vielleicht einen Sohn, der gerade studiert oder eine Tochter, die eine Ausbildung macht. Vielleicht gibt es auch noch Eltern, die einen Führerschein haben, die Rente beziehen. Und die würden jeweils wahrscheinlich sogar unter die 45.000 Einkommen fallen. Das heißt, die kriegen den entsprechenden Zuschuss, lassen den Wagen offiziell auf sich zu und innerhalb der Großfamilie nutze ich das. Das ist ja häufig der Fall, dass ein Fahrzeug auf irgendjemand zugelassen ist und der Sohn fährt ihn dann. Und ich habe es selbst in meinem Bekanntenkreis, kenne ich da mehrere Fälle, dass halt, wo es gerade am geschicktesten ist, wird da halt zugelassen und man übernimmt die Schadensfreiheitsrabatte. Und da hat man eben nicht vorgebaut. Und für uns spielt auch der Rolls-Royce keine Rolle, auch die G-Klasse nicht. Das wird sicherlich dazu kommen, dass solche Fahrzeuge dann auch zugelassen werden. Für mich spielt eine Rolle, dass es gerade auch in dem Grenzbereich, dort wo es eben Alternativen gäbe für besonders effiziente oder ineffiziente Elektrofahrzeuge, dass es überhaupt keine Anreize gibt, in Richtung Stromeinsparung zu gehen. Denn wir werden noch auf viele Jahre, werden wir einen Anteil von fossil erzeugten Strom auch haben. Wir sind nicht bei 100% Ökostrom. Wir sind jetzt gerade beim Strom bei 60%. Und wir müssen ja insgesamt auf die Energieerzeugung schauen. Und da sieht es noch sehr viel mauer aus. Also wir brauchen gigantischen Zubau an erneuerbaren Energien. Und gerade auch der Ökostrom hat ein Recht darauf, effizient verwendet zu werden. Und jetzt machen wir gleichzeitig als Deutsche Umwelthilfe ja Klimaklagen im siebten Jahr. Wir haben vor 5 Jahren die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes mit herbeigeführt. Wir haben jetzt vor 2 Wochen vor dem Bundesverwaltungsgericht, sogar vor dem Präsidenten, Recht bekommen und haben einen einklagbaren Titel gegen die Bundesregierung auf 200 Millionen Tonnen zusätzliche CO2-Einsparung. Und jetzt erleben wir, wie fröhlich immer weitere Programme aufgelegt werden, die dem Klimaschutz diametral entgegenstehen, wo ich eigentlich nur sagen kann, regiert Donald Trump in Deutschland schon durch? Sind wir schon so weit? Also man versteht ja viele Dinge auch im Bereich der Energiepolitik nur noch unter dem Gesichtspunkt, dass hier eben die fossilen Konzerne mittlerweile durchregieren.
Ja, also ich muss da einmal noch mal ins Detail gehen, weil das ist wirklich interessant, weil ich habe da auch bei einem wirklich geschätzten Kollegen, kann ich auch empfehlen, Stefan Möller von Nextmove macht auch mit den Next News großartige Arbeit und hat dann darüber berichtet, die habe ich angesehen. Und da hat er auch noch mal eine Sache offen gelassen, die war noch nicht ganz klar in der alten Ausgabe und jetzt hat er es dann aufgeklärt. Er hat nämlich gesagt, das war nicht geklärt, wie das ist, wenn ein Kind mit im Haushalt lebt, ob das dann auch zu dem gesamten des Haushaltseinkommen mit dazu zählt. Und dann kam aber klar die Antwort, ja, doch, zählt auch mit rein. Das heißt also, es geht jetzt nicht, diese Trickserei in Anführungsstrichen zu sagen, naja, wir haben ja ein Kind im Haushalt, das verdient ja nichts, dann lässt man das Kind, das Auto auf das Kind zu, also ein Jugendlicher, was weiß ich wo, ne? Und dann haben wir das umgangen. Das geht nicht. Also da haben sie wohl weit genug gedacht, in Anführungsstrichen, da einen Riegel vorzumachen. Aber jetzt ist es so, deswegen hast du ganz bewusst gesagt, wenn das Kind studiert, das heißt also, das hat einen anderen Wohnsitz, einen eigenen Haushalt. Halt, genau. Okay.
Also ich sage ja auch nicht, dass jeder das machen kann. Aber, wenn ich das jetzt schon mal,
eine Trickserei. Also genauso wie meine Mama zum Beispiel, da habe ich auch gleich gedacht, so ja klar, natürlich, dann die ist in Rente, dann könnte ich ja vielleicht so ein Auto auf sie zulassen, dann kriegen wir auch die 6.000 Euro Förderung, obwohl wir eigentlich vom Haushaltseinkommen drüber wären.
Naja, also wer 50 bis 65 ist und ein hohes Einkommen hat, gibt es eine gewisse Chance, dass es Kinder gibt, die eben noch irgendwo in der Ausbildung sich befinden, einen eigenen Haushalt haben oder dass man ein oder zwei Elternteile hat, die auch im eigenen Haushalt leben, selbst wenn es das gleiche Haus ist, aber eine andere Wohnung und schon habe ich einen eigenen Haushalt. Also diese Gestaltungsmöglichkeiten sind da. Was mich einfach ärgert ist, wir haben natürlich Kontakte auch zur Bundesregierung. Wir haben natürlich auch öffentlich im Normgebungsverfahren Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben unsere Kontakte genutzt und davor gewarnt. Nein, man hat absichtlich diese Schlupflöcher offen gelassen, man hat sie sogar noch größer gemacht. Es ist ja bei der Bekanntmachung der Förderbedingungen gab es zum Schluss eine Verschiebung von Freitag auf Montag. Die wurde dazu genutzt, im Sinne der Automobilindustrie noch die von 50 auf 60 Gramm beim Plug-in-Hybrid zu gehen, von diesen Normwerten, die mittlerweile im Faktor 5 überschritten werden im Durchschnitt. Und dass man eben auch diese Oder-Verknüpfung hat. Entweder eine entsprechende Reichweite oder den entsprechenden Verbrauch. Und das eins der beiden schaffen eben halt gerade die besonders ineffizienten Fahrzeuge. Und ich spreche jetzt gar nicht, es gibt auch Plug-in-Hybride, die die Kriterien erfüllen, die sogar einen siebenstelligen Bereich erreichen. Aber die werden natürlich keine Stückzahl erreichen. Aber wenn ich einen Bali-Urlaub noch mit abgreifen kann, für den einen oder anderen beim reichen Land zu sparen, mag das eine Rolle spielen. Also mir geht es nicht um die Absurditäten. Mir geht es darum, dass diese Bundesregierung, anders als andere Regierungen, hier mit 3 Milliarden Euro Geld aus dem Klimafonds das Gegenteil macht. Sie machen Industrieförderung und sagen, egal was ihr euch kauft, wenn irgendwo ein Elektromotor dabei ist, egal wer es ist, Hauptsache der Industrie geht's gut. Und deswegen hätten wir uns vorgestellt, wie schaffe ich es tatsächlich für jemanden, der unsicher ist in der Elektromobilität, dem eine Orientierung zu geben und zu sagen, es ist klug, dich dafür zu entscheiden. Du musst doch keine Angst haben, in 3 Jahren in eine Kostenfalle reinzulaufen. Wir geben dir zum Beispiel durch die Sicherstellung, dass dieser Wildwest-Betrug an den Ladesäulen aufhört, wir geben dir eine gewisse Sicherheit, dass du niedrige Ladestrompreise hast, indem wir 89 Cent und mehr pro Kilowattstunde einfach verbieten, bessere Auszeichnungsvorschriften machen. Und genauso wie wir eben in anderen Bereichen von der Bundesnetzagentur beim Benzinpreis sehr genau drauf aufpassen, dass kein unfairer Wettbewerb stattfindet, könnte die Bundesregierung, wenn sie wollte, was tun. Aber wer will denn von uns eigentlich die höchsten Strompreise? Unity und als praktisch Zusammenschluss der Automobilindustrie, die bis zu 70% sowieso Förderung bekommen haben von ihrer Infrastruktur. Und deswegen, ich bin sehr unglücklich, dass die Förderbedingungen, so wie sie jetzt im Moment gerade gestaltet wurden, sicherlich Mitnahmeeffekte im Bereich Elektromobilität entfalten, aber im Wesentlichen halt die Haushalte treffen, die wahrscheinlich zum Schluss dann feststellen, während der Förderung selber sind die Rabattsätze auch wiederum so verändert worden bei der Autoindustrie, dass wir das Fahrzeug nicht wesentlich günstiger kriegen.
Jetzt eine Frage, du hast das ja jetzt sehr gut erklärt. Ich denke ja immer, der Markt oder die Psychologie des Marktes ist meistens viel, viel stärker als der Markt selber. Oftmals braucht nur mal eine Kleinigkeit losgetreten werden und dann springen die Leute da drauf. Siehe Abwrackprämie, die wir damals erlebt haben, und plötzlich haben die Leute sich alle neue Autos gekauft und plötzlich ging so ein kleiner Aufschwung durch das Land und alle haben irgendwie so plötzlich auch wieder konsumiert und so, nur durch so eine komische, ob man sie jetzt gut findet oder nicht, Förderung, ist das so in ganz andere Bereiche auch geschwappt. Könnte es dann nicht dann auch so einen positiven Effekt haben, auch wenn du jetzt sagst, das ist totaler Mist, du hast gesagt, Mitnahmeeffekte wird es wohl geben, aber dass dann auch die Leute irgendwie merken, Mensch, komm, also Elektromobilität wird dann doch kommen, also dass das wenigstens einen positiven Effekt hat, dass die Leute merken, Mensch, denen ist es ernst mit Elektromobilität, jetzt ist bei Hybrid ja, also da denke ich ja immer so, das ist ja das Schlechte aus beiden Welten, also das hätte man ja gar nicht fördern dürfen oder sollen oder können, ja, aber dass das so wenigstens in der Psychologie die Leute so ein bisschen mitnimmt und sagt, Mensch, ach, vielleicht kommt es jetzt doch mit der E-Mobilität auf lange Sicht, also gucke ich jetzt für die Zukunft, nächsten 3, 4, 5 Jahre, vielleicht wenn es die Förderung auch gar nicht mehr gibt, dann doch eher mal wieder nach Elektroautos?
Natürlich, das bestreite ich ja gar nicht, dass es einen positiven Effekt auch haben kann und haben wird, haben wir natürlich immer. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser positive Effekt? Nach der letzten Elektroautoförderung, als die aufhörte, hat doch der ein oder andere gestaunt, dass die Autoindustrie ohne große Probleme einfach gesagt hat, ja, dann übernehmen wir halt die Förderhöhe und führen die 5.000 Euro weiter. Fachleute, da zitiere ich selbst Dudenhöfer, sagen halt, naja, in dem Moment, wenn ich eine Förderung mache, dann ist die Preisbildung halt wie folgt, welchen Preis kann ich verlangen und dann setze ich noch den Förderbetrag drauf und die Kosten werden erhöht. Was mich im Moment einfach ärgert, ist zusätzlich, dass wir einen viel zu geringen positiven Effekt und diesen positiven Effekt auch nicht in Richtung effiziente Elektrofahrzeuge haben, dass wir einen Artefakteffekt haben bei den Verbrennern. Es wissen wahrscheinlich viele Zuschauer und Zuhörer nicht, wie das mit den chinesischen Autos mit Elektroantrieb aussieht. Man denkt ja immer, da gibt es einen Zoll. Ja, da gibt es einen Strafzoll drauf. Der ist unterschiedlich hoch. Aber nur für die Elektrofahrzeuge. Da gibt es einen Sonderzoll. Die Plug-in-Fahrzeuge aus China haben keinen Sonderzoll. Die kommen jetzt günstig rein. Und was passiert, wenn ich hier so eine Verzerrung vornehme? Es werden plötzlich sehr viel mehr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor importiert als mit Elektromotor. Dazu kommt noch, dass bei dem neuen CLA von Mercedes, der Verbrennungsmotor, nicht mehr in Deutschland gefertigt wird, sondern der wird jetzt zukünftig in China gefertigt. Also das finde ich eh ein Treppenwitz. Wir steigen aus dem Verbrennerausstieg. Wir bleiben beim Verbrenner, um deutsche Arbeitsplätze zu erhalten. Und tatsächlich kaufen wir jetzt die kompletten Motoren in China ein, weil die natürlich billiger dort sind, weil die jetzt übermäßige Produktionskapazitäten für Verbrennungsmotoren mehr haben. Und das sind jetzt alles Verschiebungen, die auch mit den Förderungen zusammenhängen. Es wird mit aller Gewalt im Moment versucht, die Plug-in-Hybride als neue Verbrennertechnologie zu nehmen. Also ich mache ganz normalen Verbrennungsmotor, bohre die Lichtmaschine ein bisschen auf. Der Elektromotor ist nicht viel größer als eine Lichtmaschine. Mache noch ein bisschen Batterie dazu, nenne es einfach Plug-in und kann weiter mit Verbrennungsmotor, mit all dem arbeiten. Und was mich natürlich als Klimaschützer daran stört, ist, diese Fahrzeuge bleiben 12 bis 15 Jahre auf unserer Straße und liegen fest, was ihre CO2-Emissionen geht. Das heißt, die Fahrzeuge werden uns noch im Jahr 2040 die CO2-Bilanz verhageln. Das ist für mich eine Fehlförderung. Deswegen, was wir jetzt bräuchten, wäre ein Wettbewerb und auch ein Leadership in Europa, dass wir eine kluge Ausgestaltung einer Bonus-Malus-Regelung für Verbrenner und Elektrofahrzeuge nehmen und gestalten. Und da könnten wir zum Beispiel nach Frankreich schauen. Die Franzosen verlangen für Fahrzeuge mit großem Gewicht und viel CO2-Emissionen, sagen wir mal ein mittelgroßer SUV von BMW, der kommt auf bis zu 90.000 Euro in der Zulassung. Wir sind erstmal mit der Zulassung weg, wegen den hohen Emissionen. Dann zahlt man auch 10-mal so viel Kraftfahrzeugsteuer wie bei uns. Sehr viel günstiger ist es, wenn das Fahrzeug leichter und weniger CO2-Emissionen hat. Dann habe ich dann nur ein paar hundert oder ein paar tausend Euro zu zahlen. Die Norweger sind dann bis in den sechsstelligen Bereich gegangen und haben deswegen recht früh dann auch recht vernünftige Fahrzeuge gehabt. Also hier könnten wir gestalten und durch dann Mehreinnahmen in diesem Bereich einen Unterschied herstellen. Wenn ich tatsächlich neue Menschen, also bisherige Verbrennerfahrer, überzeugen möchte, gerade auch Menschen, die nicht wissen, wie sie mittelfristig vielleicht das Eigenheim finanzieren oder die träumen vielleicht auch nur vom Eigenheim und sparen sich wirklich alle 50 Euro im Monat zusammen, was irgend geht. Wenn ich die zur Elektromobilität bringen möchte, muss ich ihnen eine verlässliche auch Kostenkalkulation geben, was kostet mich das Tanken dieses Fahrzeugs. Deswegen, ich würde eigentlich sagen, keinerlei Kaufprämien für Autos, für Elektroautos, dafür aber günstige Rahmenbedingungen. Und die Chinesen machen uns das ja auch vor, die haben auch die Elektroprämien abgeschafft. Was passiert, wenn wir die Förderung, die im Moment gilt, beenden? Dann wird es Monate oder ein, zwei Jahre wiederum eine absolute Delle geben. Wollen wir dauernd auf Speed sein? Wollen wir uns dauernd hier ein Joint reinziehen, um mal für einige Wochen oder Monate wiederum so einen Scheinboom zu haben? Natürlich werden Käufe vorgezogen. Und natürlich werde ich mir dann nicht jedes Jahr ein Auto kaufen, sondern wenn das Auto dann vielleicht zwei Jahre früher gekauft wurde, werde ich das vielleicht 5 Jahre oder im Privatbereich auch 10 Jahre fahren. Also ich finde es völlig verheerend, wenn man hier jetzt die Möglichkeit gibt, ineffiziente Fahrzeuge genauso gefördert zu bekommen und man einfach auf diesen Kurzfristeffekt setzt und sagt, damit haben wir irgendwas für die Umwelt getan. Ich sehe das nicht so. Wir brauchen eine Normalität für die Antriebe. Wir sehen jetzt schon, dass wenn man mit den Strafsteuern aufhören würde, also die Strafzölle für ja nicht nur die chinesischen, sondern letztendlich auch, wenn ich mir das Preisniveau beginnend in Südkorea auch anschaue, es ist möglich, oder die chinesischen Fahrzeuge, die in Europa hergestellt werden, es ist mittlerweile möglich, mit Preisparität zum Verbrenner die Fahrzeuge herzustellen. Also gehen wir doch ran an die Rahmenbedingungen.
Also das Absurde, ja. Ganz kurz, das Absurde bei diesen bei diesen chinesischen Herstellern ist ja auch, dass die eigentlich nur ihre vollelektrischen Autos hier auf den Markt bringen wollten, aber aufgrund der Bedingungen hier jetzt immer mehr solche Hybride und Plug-in-Hybride bringen, also Plug-in-Hybride bringen, obwohl sie das eigentlich gar nicht so auf dem Plan hatten. Das haben die eigentlich, die wollten eigentlich nur vollelektrische bringen und ich bin ja auch mit den Herstellern immer wieder unterwegs und ich höre ja auch Dinge hinter den Kulissen, aber dann sagen die halt, naja, wenn die Bedingungen so sind, dass ihr halt diese Plug-in-Hybriden da haben wollt, dann bieten wir halt die. Und die sind natürlich exakt pragmatisch und sagen, wenn ihr das kauft, dann liefern wir halt das. Das ist ja wirklich erstmal absurd, ja, dass man denkt irgendwie, man will eigentlich komplett vollelektrisch da reingehen und geht wieder zurück zu einer Technologie, die man eigentlich schon abgeschrieben hatte, nur weil wir das jetzt durch irgendwelche komischen Bedingungen hier fördern und voranbringen, obwohl man das eigentlich längst hätte abschaffen müssen. Also da sind wir schon wirklich selber schuld, das muss man einfach mal sagen. Also nicht wir jetzt, aber klar, am Ende sind wir alle dafür verantwortlich, natürlich auch, was die Regierung da oben macht. Insofern bin ich da ganz bei dir, da muss man echt mal auf die Finger hauen.
Und Felix hat es ja vorhin gesagt, wenn man fördert, dann führt es zu einer verstärkten Nachfrage. Wenn ich einem Hersteller sage, du musst bis zu 30% Strafsteuern zahlen oder jetzt die neue Regelung, die aber mal wieder bürokratisch absurd kompliziert werden soll, ihr müsst Mindestpreise für die Elektroautos in Europa verlangen. Also wie absurd ist denn das? Alles darf so billig angeboten werden, wie man möchte. Auch die Verbrenner, da kann ich jeden Sonderpreis machen. Aber Elektroautos müssen teuer verkauft werden. Also Leute, wie wollen wir denn klimaneutral werden unter so einer fossilen Kampagne? Man sollte sich immer überlegen, wer davon profitiert. Und das sind diejenigen, die seit Jahren, das wird ja nicht bestritten, eine Riesenkampagne fahren, dass wir möglichst viele Jahre weiterhin in großem Umfang fossile Energie entsprechend verbrennen. Und dem müssen und sollten wir uns entgegenstellen. Deswegen auch unsere Petition, mit der wir versuchen, Druck auf den Bundesumweltminister auszuüben, dass er dieses ändert. Er fühlt sich ja schon unwohl und kündigt an, für nächstes Jahr möchte er es ändern. Und es ist ja auch so, der Bundesumweltminister kann gar nichts entscheiden. Auch das Bundeskabinett kann hier nur eingeschränkt entscheiden, sondern wir haben zumindest ab nächstem Jahr die Möglichkeit, dass der Bundestag sagen kann, wir wollen eben bei der Mittelverwendung andere Auflagen haben. Für dieses Jahr hat er tatsächlich noch die Möglichkeit, Unsinn zu machen, aber spätestens ab nächstem Jahr müsste sich das ändern. Und wir glauben, dass wir mit der gewonnenen Klimaklage jetzt eine Möglichkeit haben, der Bundesregierung eben notfalls im Rahmen der Zwangsvollstreckung aufzuerlegen, uns nachzuweisen, wie sie die 200 Millionen Tonnen einsparen wollen und mit welchen Maßnahmen sie jetzt wirklich in den Klimaschutz einsteigen. Und
ich muss immer so schmunzeln, weil ich bin ja Betriebswirt, ne? Und dann haben wir ja immer dieses Mantra gehabt, der Markt muss es regeln. Dann kommen solche absurden Regelungen mit Mindestpreisen, wo mir ja so als Ökonom irgendwie so ein bisschen flau im Magen wird. Und du hast es weil das einfach ökonomisch sehr, sehr unsinnig ist. Also es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das tatsächlich mal sinnvoll oder sinnvoll sein kann. Bei dem Markt jetzt hier definitiv nicht. Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade gesagt, wir bräuchten eigentlich bessere Rahmenbedingungen. Ich habe das letztens in einem Reel bei TikTok gesagt, da habe ich auch erklärt, warum die Elektromobilität eigentlich sich durchsetzt, weil die Autobauer irgendwann nur noch mit E-Autos Geld verdienen können, weil die einfach so billig sind in der Herstellung, wenn die Batterien auch günstig werden. Und da sagte ich in dem Video, mach einfach 30 Cent pro Kilowattstunde für alles. So in China hat Robin jetzt mitbekommen, da hat er den Fahrer gefragt, was kostet dich denn eine Tankfüllung? Er sagte ja irgendwie 50 Yuan und wenn ich Benzin, dann sind es 500. Also die gleiche Tankfüllung so ungefähr. Und dann denke ich so, ja, das ist doch eigentlich das viel Schlauere, wenn ich immer nur 30 Cent irgendwo, wenn ich unterwegs bin, exakt, fürs Lade bezahle und zu Hause habe ich vielleicht auch einen Sondertarif für Wärmepumpe und E-Auto, dass ich da irgendwie nur 15 oder 20 Cent habe, dass ich da immer günstig wegfahre, dann würde würde ich doch als Konsument sowieso sagen, komm, wenn das jetzt hier für 10 Jahre einfach günstiger ist, dieser Strom, sowieso mit PV-Anlage ist ja eh billiger, deswegen machen sie es dann am Ende ja auch alle, dann habe ich doch eigentlich eine viel bessere Möglichkeit, das so zu steuern. Oder was wäre denn jetzt so deine Wunschvorstellung? Wie sollte es denn am besten laufen, damit man das hinkriegt? Oder was würdest du jetzt gerne von der Bundesregierung, dass sie da nochmal korrigiert?
Eigentlich ganz einfach, dass wir uns tatsächlich an der Stelle, dass wir dem Markt beim Kaufen der Fahrzeuge auch die Chance geben, auf den Elektrowagen sich zu kaprizieren, wenn ich da keine Sonderangebote ermögliche, wenn ich hier hohe Preise festschreibe, dann werde ich eben halt das ausbremsen. Wenn man mit auch Autohändlern spricht, was sind die Hauptnachfragen von Personen, die sich mal überlegt haben, ein Elektroauto vielleicht doch erst einmal zu kaufen und die sich dann dagegen entscheiden, dann war das sehr stark immer die hohen Tankkosten. Jetzt heißt dann, ja, ich kann mir ja so eine Ladekarte kaufen, da wird es dann günstiger. Ja, aber das gilt ja nur für die Vielfahrer. Die haben auch dann weniger das Problem, weil sie, wenn sie einen höherpreisigen Porsche oder BMW oder Mercedes kaufen, kriegen sie für ein Jahr oder für mehrere Jahre das schon mitgeliefert. Und die sind dann in einem niedrigeren Niveau. Die kommen sogar an die 30 Cent mit ran. Ein Wenigfahrer, ein normaler, durchschnittlicher Privatfahrer, der ist aber gekniffen. Für den lohnt sich keine dieser Abo-Karten. Der liegt dann im Moment bei 69 bis 89, zum Teil 95 Cent. Und dann ist es nämlich teurer als mit dem Verbrenner. Und wenn ich mir dann ausrechne, ich habe dieses Problem mit dem Aufladen, ich habe das Problem zum Beispiel auch, dass ich erlebe das immer wieder in Stuttgart, da fahre ich in so eine Tiefgarage rein, obendran ist das Umweltministerium und dann sind da 10 Ladeplätze. Und ich habe schon erlebt, dass 10 Verbrenner auf den 10 Ladeplätzen standen. Und dann rede ich mit dem Parkhausmanager da drin und dann sagt er mir, ja klar, wir haben ja schon mehrfach weitergegeben, aber da ist halt niemand zuständig dafür. Ich habe halt keine Verlässlichkeit, da kümmert sich keiner drum. An der Tesla-Ladestation, da erlebe ich, dass es tatsächlich komischerweise funktioniert. Mittlerweile bei ein paar anderen Schnellladestationen gibt es wohl auch erste Kontrollen, in der Stadt halt noch nicht. Also ganz konkret, wir bräuchten eine Obergrenze, was der Strom kosten darf. Wir brauchen eine ganz klare Auszeichnung, dann kann ich auch in gewissem Maße einen Wettbewerb machen. Der Staat hat die Möglichkeit, durch den Verzicht auf bestimmte Gebühren durchaus hier mitzuhelfen, ohne dass er letztendlich Geld ausgeben muss. Und er kann über Aufsicht kann er mit dazu beitragen, zum Beispiel sehr hohe Strafen, wenn einer halt dort parkt und nicht auflädt, beziehungsweise mit einem Verbrenner etwas blockiert, kann er dafür sorgen, dass die Verlässlichkeit zunimmt. Das sind alles Maßnahmen, die in Deutschland seit Jahren diskutiert, aber auffälligerweise nicht umgesetzt werden. Und daraus schließe ich, dass die Regierung sogar mehr denn je versucht, noch auf viele, viele Jahre auf Verbrenner zu setzen. Ich muss auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, dass das jetzt automatisch günstiger wird. Die deutsche Autoindustrie hat sich leider im Moment darauf konzentriert, dass sie sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle im höherpreisigen Bereich zusammenbaut. Und ich glaube, das wird für den Massenmarkt nicht funktionieren. Ich befürchte sehr, dass wenn hier die Automobilindustrie nicht die Kurve noch im letzten Moment kriegt, dass wir die Automobilindustrie verlieren werden in Deutschland und dass eben die Politik darauf jetzt reagiert, indem sie sagt, naja, verloren haben wir sie schon, geben wir ihnen die Möglichkeit, langsam zu sterben, dann trifft es uns vielleicht mit der nächsten Wahl nicht. Das ist aber aktive Sterbehilfe. Wir müssten seitens der Regierung und der Gesellschaft solche Rahmenbedingungen verlässlich auf 10 Jahre schaffen, dass sich dann eben innovative, auch Autobauer, auch Zulieferer darauf verlassen können und dass nicht wie im Moment die Zulieferbetriebe, die alles umgestellt haben auf Elektroantriebe, ich kenne selber solche Betriebe, jetzt die Blutgrätsche machen und andere, die gesagt haben, wir sind zu alt, wir kriegen das nicht hin, jetzt gucken wir mal, wie lange wir mit dem Verbrenner noch weiterkommen, plötzlich die Gewinner des Spiels sind. Das sind die Signale, die wir auch bei der Photovoltaik hatten, die wir im Moment bei der Windenergie erleben. Und wir verlieren eine Zukunftstechnologie nach der anderen in der Fertigung. Wir entwickeln also entsprechende Technologien in Deutschland, geben sie aber ans Ausland ab. Und hier könnte man natürlich auch als Bundesregierung durch eine intelligente Elektroauto-Rahmengesetzgebung und Förderung dagegen handeln.
Ja. Cool. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass das eine der größten Probleme ist. Das habe ich auch wieder immer wieder kritisiert, dass es ein ständiges Hin und Her gibt. Und wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, mir ist es ja immer ganz wichtig, rauszufinden, wie denken die Menschen da draußen so. Deswegen quatsche ich da jeden an. Und da gibt es dann so verschiedene Aussagen wie, ja, ich warte noch, bis dann Wasserstoff endlich dann mal kommt, weil ja immer dieses Wasserstoffauto als Zukunftstechnologie dann immer hochgehalten wurde. Und ich denke, wir wissen hier alle, dass das so nicht passieren wird, aber es ist halt immer so ein, ja, warte mal noch, kauf mal noch einen Verbrenner und dann kommt dann irgendwann Wasserstoff, also hast du eine perfekte Hinhaltestrategie. Oder
E-Fuels.
Genau, E-Fuels, dann kamen E-Fuels um die Ecke und so ein Kram dann, also man kramt immer irgendwas aus der Kiste, um den Menschen dann ins Gehirn zu trichtern, so, warte doch lieber noch mal ein bisschen, wir lösen das schon alles, da musst du jetzt nicht ein E-Auto kaufen. Und dann fragt man sich natürlich, aber ihr bietet doch E-Autos an, was soll denn das? Ja, ja klar, und dann haben wir halt das Problem, dass natürlich die Industrie auf der einen Seite dann natürlich mit diesem Hin und Her sich da auch nicht 100% drauf einstellen kann. Das wäre natürlich wieder klasse, wenn wir brauchen natürlich dringend eine Wertschöpfung im Sinne der Hochvoltbatterie, der Chips, der autonomen Fahrfunktionen, die kommen. Natürlich Elektromotoren müssen weiterentwickelt werden und das da kommt natürlich dann am Ende auch das Geld her. Ja? Also du kannst natürlich auch nur ordentlich Geld mit einem E-Auto verdienen irgendwie, wenn du diese wichtige Wertschöpfung dann bei dir hast. Und aktuell wird halt da irgendeine Batterie irgendwo eingekauft. Also es ist natürlich für einen Autohersteller jetzt nicht so attraktiv, ein E-Auto zu verkaufen wie ein Verbrenner. Also das muss man einfach mal so sagen. Woran das auch wieder, gibt es vielfältige Gründe. Und das ist natürlich auch hausgemacht, wie du wieder sagst, aus den Rahmenbedingungen. Wenn die Rahmenbedingungen schon, jetzt gehen wir in die Vergangenheit, hätte man, aber würde man jetzt die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sich auch so eine Wertschöpfung hier ansiedelt, dann können auch die Autohersteller irgendwann mal mit Elektroautos so viel Geld oder ähnlich viel Geld verdienen wie mit ihren Verbrennern. Und ja, irgendwie nachvollziehbar, auch wenn nicht schön, dass natürlich dann versucht wird, irgendwie auf Krampf den Verbrenner in den Markt reinzudrücken, weil mit Elektro verdienst du halt kein Geld. Ja, so ganz einfach gesagt.
Also wir haben das ja erlebt, als
es geht. Nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Man kann mit Elektro das Geld verdienen. Aber es ist zurzeit in Europa, es verdient keiner irgendeinen Cent mit einem Elektroauto. Das ist alles nur Flottenwerte runterkriegen, möglichst keine Strafen bezahlen. Aber jetzt nicht ein interessantes Geschäftsmodell aktuell noch.
Exakt. Das ist eine richtige Analyse. Und ich wollte hier die Reaktion von VW vor anderthalb Jahren bei der Münchner Automobilausstellung dann zitieren, die gesagt haben, ja, machen wir uns doch mal ehrlich, wir legen bei den Elektroautos drauf, deswegen ist es gut, da mal ein bisschen den Druck rauszunehmen, wir müssen auch irgendwo Geld verdienen. War ich VW eigentlich sehr dankbar für diese, weil die sind die ganz großen Steuerer neben BMW über die CSU, neben Daimler über oder Mercedes über die Grünen und auch die anderen Parteien, also es ist ganz stark natürlich VW und die haben gesagt, habt mal ein bisschen hier mal auf die Bremse treten, dass wir nicht zu viel in dem Bereich tun. Jetzt ist nur die Schwierigkeit folgende. Solange ich Verbrenner verkaufe, und das können die Deutschen, da bauen die richtig tolle Verbrennungsfahrzeuge, können sie viel Geld verdienen. Und diese hohe Rendite scheint ja wichtig zu sein. Ich hatte Kontakt mit Regierungsmitgliedern der Ampel, die mir erklärten auf die Frage hin, warum gibt er denn Milliarden der Autoindustrie? Die macht im Moment immer noch die drei deutschen Konzerne, die machen immer noch 47 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern, EBIT. Und da kam dann die Antwort, also von Regierungsmitgliedern, du Jürgen, das verstehst du nicht ganz richtig. Weißt du, die stehen im internationalen Wettbewerb und wenn die keine hohe Rendite haben, dann ist das, wie wenn man Verlust machen würde. Sage ich, na viel Spaß, das erklärst du mal einem Gastronomen, der gerade die Corona-Hilfe zurückzahlen muss, weil er nicht genügend Verlust gemacht hat und der jetzt vor dem Aussteht, warum ihr Unternehmen, die zig Milliarden Gewinn macht, auch noch Geld hinten reinschiebt. Das ist so eine falsch verstandene Unterstützung. Die deutsche Autoindustrie hat jetzt aber folgendes Problem. Weil sie eben diese Förderung für Plug-in-Hybride nun erlebt, weil die Kunden natürlich dann die Plug-in-Hybride auch besonders günstig, also BYD macht jetzt Riesenerfolge mit den Plug-in-Versionen ihrer Elektrofahrzeuge, die wirklich für konkurrenzlos günstig gute Qualität auf den Markt drücken, haben die Deutschen zurückgehende Margen beim Verbrenner und kein Geld mehr, ihre völlig rückständige Elektromobilität hochzubringen. Also Einzelstückfertigung, kein Problem. Aber ich muss doch Massenware erzeugen. Ich muss doch skalieren können. Und dort, wo andere eben Stückzahlen im sechsstelligen Bereich auflegen, sind bei uns, gucken wir uns mal an, wie viel, es gibt jetzt schon 4 CLA-Versionen. Also die kommen ja gerade mühsam auf die Fünfstelligkeit. Und dann habe ich natürlich hohe Kosten, weil ich überall andere Versionen habe, anders beschreiben. Ich muss das mit über 100 verschiedenen Computern an Bord, muss ich das laufend softwaremäßig, firmwaremäßig am Laufen halten. Also wir fahren gerade mit Vollgas über Tempo 100 gegen eine Betonmauer, was die Automobilindustrie angeht. Und deswegen, es wäre wichtig, der Autoindustrie zu sagen, 2030 ist einfach Schluss mit Verbrenner. Das ist das, worauf wir auch klagen jetzt gegenüber BMW und Mercedes und am 2. März vor dem Bundesgerichtshof eine interessante Verhandlung haben werden. Und konzentriert euch auf Elektromobilität. Wenn das jetzt eben die Regel wäre für alle europäischen Autobauer, wenn eben auch die Ausländer wüssten, wir müssen uns auf 2035 dann absolut endgültiges Verbrenner aus einstellen. Bekommen wir andere Fahrzeuge entwickelt als im Moment, wo ich einen besonderen Anreiz schaffe für neue Verbrenner. Und Milliarden verbrenne in diesem Bereich für die Entwicklung, die für die Weiterentwicklung der Elektromobilität verloren ist. Und nebenbei die Batterietechnik, da glaube ich nicht daran, dass wir auch nur einen Hauch einer Chance haben, da nochmal aufzuholen. Das haben wir komplett vergeigt. Die Batterietechnik ist, glaube ich, was die Fertigung angeht, nicht die Forschung. Die Spitzenforschung, da sind wir weiterhin gut. Aber die Umsetzung von Forschungsergebnissen in kurzfristige Marktprodukte, wenn ich jetzt an die Feststoffbatterien denke, die in zwei chinesischen Fahrzeugen noch in diesem Sommer kommen werden. Wenn ich mir anschaue, was die Natriumbatterie für einen Siegeszug fährt mit 175 Wattstunden pro Kilogramm, das ist grandios. Gähnende Leere, was die Batterieforschung in Deutschland angeht.
Also hört genau zu, was der Mann sagt. Ich kann das alles, ich mache das jetzt auch seit 9 Jahren, also 1:1 genauso unterstreichen. Das ist alles völlig richtig. Ihr könnt den Artikel auch nochmal der Deutschen Umwelthilfe euch bitte nochmal im Beschreibungstext nochmal genauer durchlesen. Da stehen natürlich noch viele weitere interessante Informationen drin. Das solltet ihr euch als Ergänzung auf jeden Fall unbedingt nochmal durchlesen. Auf jeden Fall, falls ihr sagt, hey, das finde ich richtig klasse, was die machen. Schaut auch auf der Webseite der Deutschen Umwelthilfe vorbei. Da kann man auch Mitglied werden, die unterstützen. Das sage ich jetzt einfach aus freien Stücken, einfach so. Das war jetzt keine Bedingung oder sowas von Jürgen im Sinne von, hier mach mal Werbung für uns. Das mache ich jetzt einfach mal freiwillig, weil das ist schon eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und ich bin selber, muss ich sagen, auch ein bisschen wieder erschrocken, wie auch ich mich habe, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen blenden lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich dachte erst so, ah Gott, das ist eigentlich eine gute Förderung. Ja, muss ich auch mal selbstkritisch sagen. Da habe ich, wenn man dann in die Details guckt und sich dann wirklich so intensiv auseinandersetzt, wie ihr das macht, und deswegen finde ich das sehr großartig, dass man dann wirklich extreme Missstände entdeckt. Und ich finde es also auch ein Skandal, dass aus einem Klima- und Transformationsfonds jetzt plötzlich Verbrenner gefördert werden und etc., das können wir natürlich nicht zulassen. Das ist völlig richtig, dass man da aufschreit. Ich kann an der Stelle auch nochmal sagen, es wird auch nochmal mit Jürgen Resch ein Video auf meinem Kanal geben. Da gehen wir auch nochmal Themen ein bisschen tiefer. Also schaut da auch gerne vorbei bei Robin TV, weil das lässt mich auch nicht los. Das hat mich schon jetzt umgetrieben, muss ich sagen. Und ich danke dir wirklich sehr für deine aufklärenden Worte, für deine positive Art. Ja? Und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wiedersehen und wünsche viel, viel Erfolg. Ja? Wenn ihr da irgendwo noch Unterstützung braucht, sagt uns Bescheid.
Genau, ja, ganz also Mitglied werden bei der Deutschen Umwelthilfe, großartig, was ihr dort macht. Und wir werden vielleicht mal uns anschauen, was ihr noch so macht. Also du wirst auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier gewesen sein, hoffe ich, Jürgen, weil das war wirklich hochinteressant, was du erzählt hast. Und ja, eure Meinung, Feedback, Anregung in die Kommentare, zu welchen Themen wir denn hier vielleicht den Jürgen nochmal einladen sollen. Ich bin ja gerade auf meinem Kanal dabei, ein Video über Katharina Reiche und das Netzpaket zu machen. Vielleicht wäre das ein Thema, wo die Deutsche Umwelthilfe auch gerne nochmal drüber sprechen wollen würde. Also schreibt es uns in die Kommentare, schaut bei denen auf dem Instagram-Kanal vorbei und auf allen Kanälen, wo sie vertreten sind, auch bei YouTube und Co. und auf der Homepage natürlich auch. Und wenn euch das wirklich auch am Herzen liegt und ihr meint, hey, diese Organisation, solche Organisationen, die müssen wir unterstützen, dann natürlich auch gerne Mitglied werden. Also in diesem Sinne, ich habe mich gefreut, dass
ihr... Jürgen hat das letzte Wort heute, würde ich mal sagen. Wir verabschieden uns an der Stelle. Jürgen wollte aber gerade nochmal was sagen und ich entscheide das jetzt einfach mal. Jürgen hat jetzt das letzte Wort. Also tschüss, bis bald.
Macht es gut, ciao.
Von meiner Seite auch nur ganz kurz. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Und wer uns unterstützen möchte, 10 Sekunden... die Petition mit unterschreiben, dass eben der ganze Unsinn aus der Elektroautoförderung rauskommt. Wenn genügend mitmachen, haben wir eine gute Chance, damit auch erfolgreich zu sein.
Danke, tschüss.
In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.